Er bestimmte uns nämlich im Voraus für sich zur Sohnesstellung durch Jesus Christus, der der erste Sohn ist, der große Sohn ist. Und dann heißt es, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das heißt, Gott hat es so wohlgefallen, dass wir Söhne sein sollten. Es hat ihm niemand vorgeschrieben. Er hätte ruhig bestimmen können, dass wir nur Engel oder Knechte oder irgendwas sein würden. Aber er wollte, dass wir Söhne sind. Das war so sein Wille. Gott handelt überhaupt immer nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was er sich vornimmt, das tut er. Und bevor er etwas tut, nimmt er sich das vor. Also Gott plant und dann handelt er. Und dann heißt es zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, damit also seine Gnade, seine herrliche Gnade, gelobt wird. Seine Gnade, mit der er uns begnadete, beschenkte in dem Geliebten. Der Geliebte ist der Kostbare, der erwählte Christus. Also all das hat er getan, hat uns beschenkt zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, dass er gelobt werden soll. Und dann geht es weiter. In ihm, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, Vers 7. Das ist das Nächste. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er zu uns überfließen ließ in aller Weisheit und Klugheit. Also das Nächste, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Übertretungen. Was heißt das? Wovon hat er uns erlöst? Das Wort Erlösung spricht von Loskauf. Da wird ein Lösegeld bezahlt. Und das Problem war ja die Sünde. Ja? Sünde, weil wir Sünder waren, waren wir versklavt an die Sünde. Johannes 8 spricht davon, wir können nicht die Bibelstellen alle, die möchte ich jetzt auch nicht lesen. Johannes 8, wer die Sünde tut, der ist der Sklave der Sünde. Ja? Und man war versklavt, auch die Todesfurcht ist auch eine Sklaverei. Ja? Die Menschen waren versklavt in Todesfurcht, steht im Hebräer Kapitel 2, Vers 15. Aber die Sünde ist das Hauptproblem und was hat Gott gemacht? Er hat uns gekauft. Das Bild kommt aus dem, da ist ein Sklave, der wird an den Tempel Gottes verkauft. Nicht an irgendjemanden, an Gott wird er verkauft. Und im Tempel hat man auch was kaufen können. Ja? Und dann wurde das Geld wurde aus dem Tempelschatz bezahlt. Und der Käufer, oder wenn etwas von der, oder wenn etwas vom Tempelschatz oder vom Tempel gekauft wurde, dann hat der Käufer den Preis aus der Tempelkasse erhalten. Gott hat ihn gekauft, Gott hat uns gekauft, so wie wenn er der Verwalter des Tempelschatzes ist und der Käufer erhält den Preis aus der Tempelkasse. Aber also nicht dem Satan, es ist gar nicht die Rede vom Satan, nicht dem Satan wurde etwas gezahlt, der bekommt gar nichts, sondern es geht hier um die Tatsache, dass Gott uns losgekauft hat, befreit hat, sodass wir jetzt ihm gehören. Nur das will hier gezeigt werden. Aus der Macht der Finsternis wurden wir erlöst, heißt es in Kolosser 1, Vers 13, befreit. Aus der Macht der Finsternis, aus der Obrigkeit der Finsternis, von dem nichtigen Wandel, von dem leeren, sinnlosen Wandel, den wir von unseren Vätern überliefert haben, 1. Petrus 1, Vers 18, von diesem Wandel wurden wir erlöst, von der Gesetzlosigkeit wurden wir erlöst, Titus 2, Vers 14, vom Fluch des Gesetzes wurden wir erlöst, das Gesetz hat einen Fluch auf uns gelegt, weil wir das Gesetz nicht tun. Von diesem Fluch wurden wir auch erlöst und vor dem zukünftigen Zorn sind wir erlöst worden und werden wir noch erlöst werden, wenn er losbrechen wird, werden wir befreit. Jesus Christus ist der Befreier vor dem zukünftigen Zorn. Er ist 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Wovon wurden wir nicht erlöst? Noch nicht erlöst wurden wir von den Beschränkungen des Körpers, die wir haben. Die haben wir immer noch. Wir können noch krank werden und wir können noch sterben. Von unserer Umgebung, die uns vielleicht manchmal stört, wurden wir auch noch nicht erlöst. Und von der Sündenkraft in unserem Fleisch wurden wir auch noch nicht erlöst. Das heißt, jeder Mensch, auch wenn er Christ geworden ist, ist immer noch fähig zu sündigen. Es gibt in uns eine Sündenkraft. Das ist eine Schwerkraft, oder? Wie ein Schwerkraftgesetz. Hier habe ich einen Kugelschreiber und wenn ich den auslasse, dann passiert etwas, der fällt jedes Mal auf den Tisch. Ich kann das oft und oft wiederholen. Warum? Weil hier ein Gesetz besteht, das Gesetz der Schwerkraft. Und dieses Gesetz ist vergleichbar mit dem Gesetz der Sünde. Es gibt in uns ein Gesetz, ein Kraftgesetz ist es. Und dieses Kraftgesetz, das zieht uns zum Sündigen hin. Zum Glück haben wir noch ein anderes Kraftgesetz auch. Das andere Kraftgesetz, das wir als Christen haben, ist der Herr Jesus Christus. Und warum fällt der Kugelschreiber jetzt nicht hinunter? Weil eine stärkere Kraft den Kugelschreiber hebt. Das ist das Hebekraftgesetz. Also so dass jetzt das Schwerkraftgesetz kann nicht wirken. Da ist ein höheres Kraftgesetz da. Und wir als Christen haben das Kraftgesetz des Heiligen Geistes auch in uns. Ja? Und der Heilige Geist ist stärker als das Kraftgesetz der Sünde. Deshalb müssen wir nicht sündigen, aber wir könnten. Und wir sind fähig für jede Sünde, die man überhaupt nur tun kann auf dieser Welt. Jeder Christ ist fähig, jede Sünde zu tun. Aber wir müssen es nicht tun. Wir dürfen dem Herrn Jesus vertrauen und in der Kraft Jesu Christi uns auf die Kraft Jesu Christi verlassen und der Kraft des Geistes in Anspruch nehmen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Übertretungen. Das ist das praktische Resultat. Also ich habe hier die Frage aufgeschrieben, was ist das praktische Resultat der Erlösung? Das praktische Resultat ist, dass Gott uns unsere Übertretungen vergeben hat. Das ist die Auswirkung von der Erlösung, Gott, die Vergebung. Die Vergebung von unseren Übertretungen. Wodurch wurden wir erlöst? Durch das Blut. Durch sein Blut, in ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut, heißt es hier. Das war das Mittel, wodurch er uns erlöst hat. Und es hat ihm viel gekostet. Es war sehr, sehr teuer, dieses Blut zu zahlen. Es war sein Blut. Gott hat sein Blut vergossen. Gott war in Christus und versöhnte die Menschen mit sich selber. Gott wurde Mensch und starb für uns in Christus. Apostelgeschichte 20, Vers 28 steht das auch. Die Gemeinde, die er erlöst hat durch sein Blut, weil es von Gott die Rede, die Gemeinde Gottes, die er erlöst hat durch sein Blut, die er gekauft hat, durch sein Blut. Ja, die Erlösung ist kostenlos, hat ein Bruder mal gesagt. Die Erlösung ist kostenlos, aber vergiss nie, was sie gekostet hat. Erlöst, die Quelle, was ist die Quelle der Erlösung? Das heißt es hier weiter, nach dem Reichtum seiner Gnade. Wie reich, also die Quelle, die Quelle ist, wie viel Vergebung gibt es? Wie viel Erlösung? Genauso viel Erlösung, wie viel Gnade es gibt. Also die Erlösung ist entsprechend dem Reichtum seiner Gnade. So viel kann Gott erlösen. Mir hat einmal ein Mensch gesagt, mir kann er nicht vergeben. Das bedeutet, Gott hätte nur wenig Gnade. Oder? Aber Gott hat viel Gnade. Es ist ein großer Reichtum an Gnade, deshalb kann er einen Reichtum von Sünden vergeben. Unbeschränkt. Seine Gnade ist nämlich unbeschränkt. Wenn Gott schon sagt, wir sollen 77 Mal vergeben, dann, oder wie viel Mal? 70 Mal? 70 Mal, 7 Mal? Dann, wie oft wird er vergeben? Für die gleiche Sache, an einem Tag. Wenn er das verlangt von uns, dann tut er das auch. Und er tut viel mehr. Ja. Also das ist die Erlösung. Nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns in überreichem Maße zuteil werden ließ. Gott hat uns in überreichem Maße Gnade zuteil werden lassen, in aller Weisheit und in allem Verständnis. In seiner Weisheit und seiner Klugheit hat er uns gerettet und hat uns so viel Gnade zukommen lassen. Überreiches Maß, das heißt viel mehr, als überhaupt notwendig wäre. Er hat uns überschüttet mit Gnade. Gnade heißt Geschenk. Gnade heißt unverdientes Geschenk. Und dann gehen wir weiter. Dann heißt es, das nächste, da sind wir jetzt in Vers 9, er setzte uns nämlich in Kenntnis über das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vornahm in ihm, im Hinblick auf die Verwaltung der Fülle der Zeiten, um in Christus alles für sich wieder unter ein Haupt zu fassen, sowohl das in den Himmeln als auch das auf der Erde. Das nächste, also was wir hier sehen, ist die Inkenntnissetzung. Das heißt, er hat uns etwas gesagt. Wenn er uns in Kenntnis setzt, dann hat er uns etwas kundgetan, hat er uns über etwas bekannt gemacht. Und zwar, was hat er uns gesagt? Was hat er uns mitgeteilt? Er hat uns mitgeteilt etwas, was früher ein Geheimnis war. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, nachdem es mitgeteilt wurde. Aber früher war es ein Geheimnis. Deshalb sagt er, es ist das Geheimnis seines Heilswillens. Früher hat er es nicht gesagt, hat es nicht mitgeteilt. Jetzt hat er es mitgeteilt. Was war das? Das Geheimnis seines Willens, seines Heilswillens. Gott ist ein heilswilliger Gott und Gott hat einen Plan. Und sein Plan ist nicht nur einzelne Leute zu retten, Gott hat einen Plan mit der Welt überhaupt. Und er hat uns kundgetan, das heißt, er hat uns mitgeteilt, seinen Heilsplan. Wie hat er uns den mitgeteilt? Das steht hier nicht im Text, aber das wissen wir von anderen Stellen der Bibel, wie er uns den Heilsplan mitgeteilt hat, nämlich durch seine Apostel und Propheten. In Kapitel 3 spricht Apostel Paulus dann davon, durch die Bibel. Ja, indem er seinen Aposteln das mitgeteilt hat, hat er es uns mitgeteilt. Sie haben es weitergegeben. Im Neuen Testament, im Epheserbrief und im Römerbrief und in anderen Briefen. Also durch die Botschaft seiner Apostel hat er uns das mitgeteilt. Worüber hat er uns denn in Kenntnis versetzt? Was hat er uns denn mitgeteilt? Seinen Heilswillen und Heilsplan, den er sich vorgenommen hatte. Das Geheimnis seines Willens, das er sich in sich selbst vornahm. Und was war das? Was ist das Ziel? Worum geht es? Vers 10. Alles in Christus wieder unter ein Haupt zusammenzufassen. In der Fülle der Zeiten, Gott hat gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen und wenn die Zeit dann abgeschlossen ist, er hat begonnen, Christus kam, aber es ist noch nicht fertig und wenn die Zeit dann fertig ist, wenn alles abgeschlossen ist, dann wird das Ziel erreicht sein und das Ziel ist, alles in Christus unter ein Haupt zu bringen. Und zwar alles wieder zurückzubringen zu Gott. Früher war alles unter einem Haupt, bevor die Sünde kam. Gott hat geherrscht und alles war unter dem einen Haupt. Aber jetzt, nachdem die Sünde da ist, jetzt kam Gott, kam Christus, um alles wieder unter ein Haupt zusammenzubringen. Alles im Himmel und alles auf der Erde, in ihm. Alles soll in Gott zusammengefasst sein. Das Wort, das hier verwendet wird, ist Zusammenfassung. Ja? Eine Zusammenfassung. Wenn wir einen Redner hören, dann hat er vielleicht Punkte, Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und wenn er beim sechsten Punkt ist, weiß man nicht mehr, was war der Punkt 1. Und dann kommt die Zusammenfassung. Dann erklärt er, erstens war so, zweitens so, drittens so. Und jetzt kommt alles, wird alles auf einen Punkt gebracht. Ja? Und Gott wird eines Tages die Schöpfung alles auf einen Punkt bringen. Was hat Gott vor? Viele Menschen fragen sich das. Und vielleicht haben sich auch viele Engel damals gefragt, als Gott da die Tiere erschaffen hat, das Rhinoceros und den Elefanten und so weiter, und denkt sich der Erzengel Michael, ja, das ist eine interessante Sprache, was du hier hast, das ist eine interessante Botschaft, die du uns hier vermittelst, aber wohin läuft das hinaus? Was ist das Ziel mit der Schöpfung, mit den Sternen, mit dem Kosmos, mit dem Menschen? Worauf willst du hinaus mit Noah und mit Mose? Und was ist das Generalthema, Herr? Und dann kam die Botschaft durch Apostel Paulus und durch die anderen Apostel. Gott zeigt, was sein Ziel ist. Alle Werke Gottes durch alle Zeitalter hindurch, alles wird einmal auf einen Punkt gebracht. Die Bedeutung des Universums, das ist ja das, was uns auch beschäftigt, oder? Was ist meine Bedeutung? Viele Menschen kommen auf diese Welt und dann fangen sie an zu denken und sagen, wozu bin ich überhaupt da? Was ist meine Bedeutung hier? Oder wir erleben schwere Dinge in unserem Leben. Und dann fragen wir uns, was ist die Frage, die dann kommt? Warum? Falsch. Nicht warum. Warum fragt nach dem Grund. Man muss fragen, wozu? Was ist das Ziel mit dieser Sache? Was bezweckst du, Herr, mit dieser Sache? Dann sieht die Sache anders aus. Dann ist das Auge nach vorne gerichtet. Herr, was bezweckst du das, dass ich jetzt einen geliebten Menschen in meinem Leben verliere? Und der Herr sagt, alles hat einen Sinn und du spielst mit. Du bist wie ein Mosaikstein oder wie der I-Punkt in dem großen Vortrag Gottes oder ein Komma oder irgendetwas bist du. Und du spielst mit und das ist wichtig. Dein Leben ist wichtig und das ist eine wunderbare Botschaft für uns. Alles, was geschieht, ist wichtig. Auch wenn die Sonne so selten scheint, ist das wichtig. Warum? Ich weiß es nicht warum. Wozu ist wichtig? Wozu? Gott spricht. Gott hat ein Ziel. Im Englischen heißt es, History is His Story. History, Geschichte, ist His Story, ist seine Sache, seine Geschichte. Er schreibt die Geschichte. Die Bedeutung des Universums, die Bedeutung der Geschichte, der Welt, die Bedeutung der Geschichte meines Lebens. Alles geht auf einen Punkt hin, auf ein Zusammen. Und was ist das? Christus. Christus hat begonnen. Er hat sich hingegeben für uns. Er ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und alle Kräfte sind ihm unterordnet. Steht im Petrusbrief, 1. Petrus 3 am Ende. Alle Kräfte und Mächte sind ihm unterordnet. Aber er hat noch Feinde und lässt die Feinde noch regieren. Eine Zeit lang. Aber grundsätzlich ist alles ihm unterordnet, auch der Satan kann nichts tun ohne ihn. Muss ihn ja immer fragen, was er tun darf. Und worauf läuft es hinaus? Christus will alles regieren und wenn er das Haupt über alles ist, dann läuft alles wunderbar. Eines Tages gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eines Tages gibt es nur noch Geschöpfe, die ihm zur Verfügung stehen. Und die sich nicht zur Verfügung gestellt haben, werden im ewigen Feuersee sein und werden zähneknirschend sich unter das Haupt unterordnen. Aber unterordnen werden sie sich, inklusive Satan. Zähneknirschend und heulend. Da ist die praktische Anwendung für uns, oder? Wie ist es mit meinem Leben jetzt? Habe ich alles jetzt unter sein Haupt gestellt? Kann er wirklich regieren in meinem Leben heute? Morgen, über meine Zeit, über mein Geld, über meinen Besitz, über meine Interessen, über mein Denken, über meine Ehe, meine Beziehungen überhaupt mit Menschen, kann er regieren? Wie weit ist er Herr? Das Ziel ist, dass Christus über alles Herr ist und wir tun gut daran, wenn wir heute schon sagen, Herr Jesus, dann bitte, dann fang bei mir an. Fang bei mir jetzt an und jedes Mal, wenn ein Mensch sein Leben Jesus Christus zur Verfügung steht oder einen Bereich mehr dem Herrn Jesus zur Verfügung stellt, wächst seine Einflussnahme, wächst sein Königreich. Es ist am Wachsen, das Königreich, in meinem Leben und es ist am Wachsen, in dem Menschen zum Glauben kommen und wir sollen ihm alles zur Verfügung stellen. Gott hat ein gewaltiges Ziel vor und Christus heißt dieses Ziel. Christus ist nicht irgendwer, nicht nur einfach einer, der uns ein bisschen hilft im Leben, dass es besser geht. Nein, Christus ist das ganze Ziel des Universums. Alles geht auf dieses eine Ziel hin. Und die Homos und so weiter, die können machen, was sie wollen. Es wird letztlich ihnen nur zum Verderben gereichen. Und wir sehen so viele schlechte Entwicklungen in unserem Deutschland. Wir sollen auf Christus schauen, wir sollen beten. Und wir sollen sagen, Herr, was ist meine Rolle heute? Welche Rolle spiele ich? Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Und der Herr beginnt sein Werk. In uns, durch uns, mit uns und in alle Ewigkeit. In der Ewigkeit werden wir nicht im Liegestuhl liegen und warten, bis die Ewigkeit vergeht. In der Ewigkeit werden wir äußerst aktiv sein. Und wir sollen heute schon für den Herrn offene Augen haben. Und wenn wir Begegnungen haben, immer denken, Herr, das ist jetzt eine Begegnung von dir. Was ist jetzt dran? Kann ich irgendwo etwas sagen? Kann ich dir dienen? Aber wir müssen weitermachen. Das nächste ist Vers 11, in ihm, in dem wir auch zu einem Erbe kamen, die wir vorausbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach seinem Willensratschluss wirkt, damit wir zum Lobe seiner Herrlichkeit seien, wir, die wir im Voraus auf Christus gehofft haben. Da heißt es jetzt, in ihm kamen wir zu einem Erbe. Das verstehen wir nicht, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Das ist für uns ein Rätsel, was hier steht. Wenn wir uns nicht daran erinnern oder uns das wissen, wie das bei den Juden war. Die kamen in das Land Israel und dann wurde ihnen jedem ein Erbteil ausgeteilt. Jeder bekam ein Grundstück Land und das war sein Erbteil. Und das hat man dann gehabt, aber nicht für ewig, nur so lange, bis man gestorben ist. Und jetzt sagt aber der Apostel Paulus, Christus ist unser Erbteil. In ihm, in Christus, sind wir zu einem Erbteil gekommen. Ohne Verdienst. Und mit Christus bekommen wir auch ein Königreich. Mit Christus bekommen wir ein Heil. Mit Christus bekommen wir eine Unvergänglichkeit und eine Herrlichkeit. Wir werden alles das erben, was Jesus Christus erben wird. Das ist eine wunderbare Sache. Also, in ihm kamen wir zu einem Erbe, aufgrund wovon, Vers 11, aufgrund wovon kamen wir zu einem Erbe? Da heißt es, in ihm. Parallelstelle, ja, oder lesen wir weiter. In ihm, in dem wir auch zu einem Erbe kamen, die wir zuvor bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt. Wir denken zurück an Vers 5, wo da hatten wir das schon mit dem Vorherbestimmtsein. Wir waren vorher bestimmt zu Söhnen. Und was tun Söhne? In Israel war das so, wenn man ein Sohn war, dann erbt man. Ja? Als Söhne bekommt man was. Und er sagt, wenn Gott vorherbestimmt hat, dass wir Söhne sind, dann hat er auch vorherbestimmt, dass wir ein Erbe bekommen. Also wir müssen übersetzen, in ihm, die wir dazu zuvor bestimmt waren, nämlich zu diesem Erbe. Nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott wirkt alles, was er tut, nach einem Plan. Übrigens, die Bibelstelle, wo das am klarsten gesagt wird, dass Gott alles, was er tut, vorher überlegt, die steht hier an dieser Stelle. Epheser 1, Vers 11. Alles, was Gott tut, tut er nach einem Plan. Hier können wir Gott nachahmen. Das ist ein nachahmenswerter Zug für unser Leben. Wir sollen auch nach Plan und Ziel arbeiten. Wir sollen nicht einfach irgendwie chaotisch drauf losarbeiten, sondern wir Menschen sind geschaffen, wir sollten, dass wir uns Pläne machen und dann führen wir den Plan aus. Gott arbeitet so und wir sollen das auch tun. Alles, was er tut, tut er nach dem Ratschluss, nach dem Entschluss seines Willens. Er plant es, er nimmt es sich vor und er setzt es durch. Also, und ich habe hier noch eine Bibelstelle dazu, Psalm 2, Vers 7 und 8. Vielleicht darf ich die noch kurz vorlesen. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. So sagt der Herr Jesus Christus. Gott sagte zu ihm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Und jetzt sagt, und Gott sagt weiter, bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Vorher heißt es in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, auf meinem heiligen Berge. In Hebräerbrief ist davon die Rede. Ihr seid gekommen zu dem himmlischen Jerusalem, zu dem Berg Zion. Ja, der Berg Zion ist ein Ausdruck im Alten Testament bezogen auf Jerusalem, aber wenn die Bibel vom neuen Jerusalem spricht, dann ist es ein neuer Zion. Ja, das himmlische Jerusalem ist ein himmlischer Zion. Und hier ist der Herr Jesus ist König, heißt es. Nun, wo wurde Jesus König, als er auferstanden ist? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Heute habe ich dich geboren. Das bezieht sich auf die Auferstehung Jesu Christi, sagt Paulus in Apostelgeschichte 13. Da habe ich jetzt keine Zeit, darauf einzugehen. Aber dort steht es, Apostelgeschichte 13, Vers 32. Aber mit der Auferstehung wurde Jesus König. Wo wurde er denn König? Er setzte sich auf dem Thron Davids. David ist aber nicht in den Himmel aufgefahren. Er sprach aber, der Herr sprach zum Herrn von David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Christus sitzt auf dem Thron Davids, aber das ist ein ewiger Thron. Nie seines Reiches wird kein Ende haben. Nie wird dieser Königsthron verlassen werden. Nie mehr. Das ist der Thron, auf dem der Herr Jesus jetzt sitzt. Aber alle Feinde sind ihm noch nicht unterworfen. Offensichtlich noch nicht. Aber der Herr sagt, bitte von mir, ich gebe dir alle Völker zum Erbteil und dir zum Besitz die Enden der Erde. Und alles, was Jesus Christus bekommt als Erbe, bekommen die Gläubigen mit. Die werden mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Also in Christus, in ihm haben auch wir ein Erbteil bekommen, und zwar das gleiche Erbteil, das Christus bekommen hat. Deshalb habe ich diesen Psalm hier zitiert. Wer wird erben? Nun, es steht da in Vers 12, Epheser 1, Vers 12, die wir zuvor auf Christus hofften. Also, hier ist der Stand in der Ewigkeit eingenommen. Man befindet sich in der Ewigkeit im Erbe und vorher hatte man auf Christus gehofft. Alle sind gemeint. Ja? Alle sind gemeint. Alle, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt haben, blicken zurück und sagen, schau, wir bekommen das Erbe. Alle, die vorher auf Christus gehofft haben. Bekommen tut man es erst, wenn man am Ziel anlangt. Dann bekommt man das Erbe. Das zukünftige Erbe hier. Alles, was Christus bekommt. Hier ist also der Zielpunkt im Auge. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit seien. Zu welchem Ziel und Zweck sind wir Erben geworden? Damit wir zum Lob seiner Ehre sind. Gott hat uns erschaffen für sich, damit wir ihn loben. Damit er Ehre bekommt über uns. Sollen wir heute auch schon. So leben, dass er sich freut und dass er Ehre hat über uns. Und das nächste und letzte hier ist dann Vers 13. In ihm, also in dem auch ihr, die ihr gehört hattet oder als ihr gehört hattet, das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft eurer Rettung, in dem ihr, die ihr auch geglaubt hattet oder als ihr geglaubt hattet, versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also der Hauptsatz ist, indem auch ihr versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also das nächste, was wir jetzt hier haben, ist, in ihm wurden wir auch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist versiegelt. Also ich habe hier ein paar Fragen gestellt. Wer wurde versiegelt? Auch wir. Wir auch. Alle zusammen. Auch ihr, auch wir, Heidenchristen, Judenchristen, überhaupt alle zusammen, wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jeder, der an den Herrn Jesus Christus angenommen hat. Durch wen wurde man versiegelt? In ihm wurden wir versiegelt. Es steht nicht da, wer der ist, der versiegelt. Aber es ist klar, es ist Gott, der handelt. In ihm, in Christus. In Christus. Was ist diese Gabe, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist? Wie wird das hier genannt? Der Geist der Verheißung. Wir wurden versiegelt mit dem Geist der Verheißung. Das ist ein bisschen schwieriger Ausdruck. Manche können nichts anfangen mit dem Wort Geist der Verheißung. Versteht man nur dann, wenn man das Alte Testament ein bisschen kennt. Der Heilige Geist war nämlich verheißen worden. Jesaja 43, Jesaja 44 zum Beispiel. Ja, wo war der Heilige Geist verheißen worden? Oder in Joel Kapitel 2, da war der Heilige Geist verheißen worden, am Ende Kapitel 3. Joel 3, beziehungsweise manche Übersetzungen haben Joel 2 am Ende. Der Heilige Geist, den Gott verheißen hat, dieser Heilige Geist, versiegelt. Versiegelung, das ist ein Bild. Damals hat man Briefe versiegelt zum Beispiel, ja. Also damit der Brief geschützt ist, so wie ein Stempel. Wenn jemand das Siegel aufbricht, wenn der Brief ankommt und das Siegel ist gebrochen, dann weiß man, den hat jemand gelesen, diesen Brief. Also Siegel ist einerseits ein Schutz und Siegel ist aber andererseits auch eine Garantie. Das heißt, Siegel ist der Schutz. Siegel ist der Schutz. Das zweite Bild, das verwendet wird, ist das Angeld. Kapitel 1, Vers 14. Der das Angeld ist auf unser Erbe. Und dieses Bild Angeld heißt Garantie. Ja, der Heilige Geist ist die Garantie, ist die Anzahlung für das, was wir in Zukunft noch bekommen werden. Gott zahlt uns ein bisschen was an. Er gibt uns etwas im Voraus. Das ist der Heilige Geist. Aber das zeigt, dass wir später noch mehr bekommen werden. Da ist das Angeld auf unser Erbe. Eines Tages bekommen wir dieses Erbe. Und der Geist ist der erste Teil, das Angeld. Ja. Und damit ist uns garantiert, dass der Rest auch noch ausgezahlt wird. Der das Angeld ist auf unser Erbe, zur Erlösung seines erworbenen Besitzes, zur Auslösung, kann man sagen, ja, damit jetzt diesen Besitz, damit wir den jetzt in Angriff nehmen können, in Genuss kommen, damit wir jetzt in Genuss kommen von diesem Besitz. Also der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass Gott uns noch mehr geben wird, und zwar das ganze Erbe. Und was werden wir erben? Wer überwindet, wird alles erben. Alles, was Christus bekommt. Nicht weniger. Was ist die Voraussetzung, dass man diese Gabe empfängt, den Heiligen Geist? Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, was ist die Voraussetzung? Das sagt er in Vers 13. Die ihr hörtet und die ihr glaubtet. Haben wir das? Die ihr hörtet und die ihr glaubtet. Hören und glauben. Man hört das Wort der Wahrheit und man glaubt es. Bei manchen Übersetzungen heißt es, als ihr hörtet und als ihr glaubtet, so oder so. Das kommt aufs Gleiche hinaus. Sobald man glaubt, sobald man hört und glaubt, dann bekommt man die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und das alles, heißt es dann weiter, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also all das ist damit seine Herrlichkeit gelobt wird. All das ist zur Verherrlichung Gottes. Also es ist ein gewaltiger Text, was Paulus hier in ein einziges Gebet hier hineinpackt. Es betrifft die Vergangenheit in der Ewigkeit, betrifft die Gegenwart und betrifft die ewige, ewige Zukunft. Es geht in beide Richtungen ewig, ohne Ende. Gott hat uns schon von Ewigkeit her gekannt und hat gewusst und hat geplant, dass wir in Christus sein sollen und dass wir in Christus kostbar sein sollen. Und wir waren ihm schon kostbar, denn er hat uns schon vorausgewusst. Und wir waren ihm schon kostbar, in Christus. Als wir dann wirklich in Christus kamen, dann waren wir wirklich, wurden wir tatsächlich kostbar. Dann wurden wir faktisch, praktisch Erwählte. Und dann haben wir all diese Heilssegnungen bekommen. und den Heiligen Geist, der ist das Angeld, dass wir in Ewigkeit ein Erbe bekommen. Sind Fragen noch da? Entschuldigung, ich habe eine Folie noch nicht, eine Folie habe ich euch nicht, habe ich Ihnen nicht gezeigt. So. Ja, ich habe die Zeit auch schon wieder überschritten. Tut mir leid.